Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Bisschen mehr Schwung. Hallo, lieber Kollege Blome, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das ist schon der zweite Anfang. Das
noch ein Sonderpodcast.
Ja, weil
noch ein Sonderpodcast. Wir machen nur noch Sonderpodcasts. Das wird der einzige tägliche Polit-Podcast der Welt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, der Kollege Blome ist so ein bisschen auf Adrenalin, weil er arbeitet seit 48 Stunden durch, weil erst wird Donald Trump gewählt, dann tritt die Bundesregierung zurück. Und das muss alles der Kollege Blome allein auf seinen schmalen Schultern, möchte ich sagen, stemmen als Politikchef von RTL, immer an der Nachrichtenfront. Da habe ich es doch deutlich leichter in meinem Leben. Ich kann mir den Wahnsinn sozusagen vom Sofa aus angucken. Ich finde es so schrecklich, ich könnte echt heulen. Und ich muss Ihnen sagen, der Rücktritt dieser Bundesregierung hat mich mehr erschüttert als die Wiederwahl des orangefarbenen Clowns in Amerika.
Oh, das ist interessant, lieber Kollege Augstein. Denn das ist mir genau andersrum gegangen. Also, ich habe wirklich leichte depressionale Anwandlungen bekommen, dass dieser, Sie haben ihn jetzt lilafarbenen, orangefarbenen Clown genannt, wie auch immer, also dass Donald Trump zurückgekehrt ist und was das alles bedeuten wird für uns, für die ganze Welt, für Amerika. Das hat mich mehr mitgenommen als der Rücktritt dieser Regierung, die eh auch schon vor 3 Wochen hätte zurücktreten können, vielleicht sogar schon vor 3 Monaten.
Oder vor 3 Jahren?
Nein, das nicht, überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht. Kommen wir gleich zu. Aber die waren durch und es ist natürlich immer noch ein großer Unterschied, wenn sie nur etwas erwarten und dann passiert es sogar, dann erleben sie es, dazwischen liegen Welten. Und trotzdem hat mich das jetzt nicht mehr aus der Kurve geworfen, außer dass es meine gestrige Abendplanung kaputt gemacht hat.
Aber nein, ist doch interessant. Ich merke daran natürlich auch, an mir gibt es so eine Art naives Grundvertrauen in unser System, unser Staat. Ja, es mag die ganze Welt zusammenbrechen, der Nahe Osten bringt sich gegenseitig um, die Russen und die Ukrainer sind sich an der Gurgel, in Amerika wählt die Hälfte der Leute einen offenkundig Irren und so. Und irgendwie denkt natürlich ich praktisch denke dann, aber bei uns, wir sind ein stabiles Land, bei uns können die Politiker das und so. Und dann hört man unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Mats ab.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Da wollte der Olaf mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und wenn man es präziser formuliert, und dafür sind wir ja da, da wollte der Olaf, dass alle sehen und glauben, dass er dem mal den Hammer gezeigt habe. Das war ein vorbereitetes Statement. Das würde ich Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, nicht zum Vorwurf machen, dass er sich vorbereitet hat für den Fall B, der dann eingetreten ist, nämlich Koalitionsbruch.
Entschuldigung, ganz kurz. Wie sind Sie denn eigentlich drauf? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Hä? Der Hammer hängt? Das klingt so wie so ein, wenn sich so ein Ehepaar trennt und dann so, ja, und ich habe ihr immer gesagt und so, aber sie wollte einfach nicht auf mich hören und ich bin so enttäuscht von ihr und sie hatte wirklich ganz viele Chancen und so. Das ist wie so eine zerrüttete Ehe.
Ja.
Und das öffentlich zu machen, ist doch total erbärmlich. Das ist ein solcher, das ist echt eine Bankrotterklärung, ja, nicht nur eine politische, was sozusagen das Handwerk angeht, sondern auch was die Kommunikation angeht. So darf man doch sich gar nicht entblößen.
Nee, das beschreiben Sie nicht richtig. Ich glaube, was sichtbar wird, ist nicht eine emotionale große Aufwühlung, Verletztheit, die Türen fliegen ins Schloss, der Kitsch springt aus dem Fenster und ich weiß nicht was. Und dann bricht es aus dem heraus und lässt jetzt alles mal raus, was in 3 Jahren sich aufgestaut hat gegen Christian Lindner. Es sollte eine Machtdemonstration sein. Und weil es eine Machtdemonstration sein sollte, eines Mannes, der gerade seine komplette Macht verloren hat, ist es vor allen Dingen eins, ein Dokument des totalen Realitätsverlustes. Der rotzt sich da nochmal frei und glaubt damit, richtig Schwung auf die nächste Strecke zu kriegen. Denn dazu dient es ja.
Meinst
versammeln,
echt?
Ja, versammeln, Kräfte sammeln, anspannen und jetzt geht's aber richtig weiter. Er glaubt, Olaf Scholz, er könne weiter regieren.
Aber das ist doch völlig irre.
Erinnern Sie diesen Mantel- und Degen-Film, keine Ahnung, was aus den 60er oder 70ern? Und dann fechten die Degen, Menschen immer. Und irgendwann haut einer dem anderen den Kopf ab, aber so schnell, dass der Kopf drauf bleibt. Und dann sagt er, nicken Sie mal. Und das können Sie, Olaf Scholz, jetzt auch sagen. Oh, nicken Sie mal, Herr Scholz, dann merken Sie, dass Ihr Kopf runterfällt.
Naja, Das ging dann weiter, dieses Zitat mit sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt und so. Das ist wirklich ein bisschen so nachgetretene Beziehungsbruch-Rhetorik.
Das stimmt.
Wenn Sie sagen, dass er sagt, dass er noch glaubt, dass er weiter regieren kann.
Ja, Moment, aber Sie müssten eigentlich noch die Stelle vorlesen, wo er sagt, und ich habe immer den Müll runtergetragen.
Ja.
Und was hast du gemacht?
Genau, du hast niemals die Geschirrspülmaschine ausgeräumt und deshalb schmeiße ich dich jetzt aus meinem Kabinett raus. Ich will mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Es ist deshalb, ich kann darüber auch wirklich nicht lachen, weil wir haben uns jetzt in den letzten Wochen über die Amerikaner in gewisser Weise ja auch immer erhoben und gesagt, ja, die politische Kultur da, die ist ja so im Arsch. Und guckt euch mal diesen Trump an, den Irren. Und wie gespalten dieses Land ist, kurz vor der Unregierbarkeit. Und das kann ja gar nicht wahr sein. Und wir sind halt hier kein Deut besser. Wir verdienen bloß alle viel, viel weniger Geld als die Amerikaner.
Also ich glaube schon, dass es noch einen Unterschied gibt. Glaube ich jetzt im Ernst. Sie haben recht. Wir machen uns über Donald Trump lustig und dieses Poltern und dieses aggressive auf den Charakter des Gegners gehen. Davon hat Olaf Scholz jetzt auch ein bisschen was gezeigt. Und ich glaube auch, das hätte er besser bleiben lassen. Noch einmal interessant, ich entführe Sie als Politikchef von RTL und NTV jetzt hinter die Kulissen.
Bitte nicht.
Das Interessante war, als das da wirklich auseinanderging und man also feststellte in der Runde relativ früh am Abend, oh, keine Ahnung was, 8 Uhr, wir kommen nicht mehr übereinander, die einen wollen partout die Schuldenbremse lockern, um all die Ausgaben zu finanzieren, die sie halt glauben finanzieren zu müssen und nicht durch Kürzungen anderswo herbeibringen zu können. Und Lindner sagte, nein, mache ich nicht. Er hat das sogar verfassungswidrig genannt, kann man drüber streiten, könnte sein, muss nicht sein, egal. Man merkte, das wird hier nichts mehr. Und schließlich sagte Olaf Scholz den schönen Satz, dann lieber Christian, dann möchte ich nicht mehr, dass du meinem Kabinett noch angehörst. Doof. Und das Doof ist verbrieft. Er hat dann so Pünktchen, 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 doof gesagt. Das ging also ziemlich gesittet zu, wollte ich damit sagen.
Wer hat doof gesagt?
Scholz.
Scholz?
Er hat gesagt, dann lieber Christian, möchte ich nicht mehr, dass du meinem Kabinett noch angehörst. Doof.
Okay, Sie haben ganz kurz eben zwischen den Zeilen, glaube ich, kam ein inhaltlicher Punkt, den wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mitteilen sollten. Warum ist eigentlich die Bundesregierung gescheitert?
Ah,
es ging ums Geld. Ja, stimmt. Es gibt ja auch noch sowas wie Inhalte. Es geht ja gar nicht nur um Eitelkeiten und Karrieren und Parteien und Menschen und Macht. Es gibt ja auch noch das Volk und die echten Probleme, die Realität. Es ging nämlich ums Geld. Es ging nämlich darum, dass der Bundeskanzler der Meinung ist, man müsse Schulden aufnehmen, um die Kosten sozusagen dieser Zeitenwende jetzt, ja, also Trump praktisch, wenn er sich dann aus zurückzieht. Also, und wir müssen dann den ganzen Ukraine-Krieg alleine bezahlen und so. Und da sagt der Bundeskanzler, wir wollen aber nicht zwischen der sozialen Sicherheit und der äußeren Sicherheit und der sonstigen Sicherheit irgendwie uns entscheiden müssen, sondern wir wollen alles, beides haben. Und da wir es so nicht bezahlen können, müssen wir es eben mit Schulden machen. Die anderen nehmen auch Schulden auf für die Ukraine, warum wir nicht? Dann nennt man das irgendwie die so und so Notlage und dann kann man die Schulden bremsen und so. Das wollte Lindner ausdrücklich nicht.
Ja, das muss man ein bisschen tranchieren, glaube ich.
Noch mehr?
Also, richtig ist, der Bundeskanzler sagte, dieses Entweder-Oder, das sei nicht sein Stil, das wolle er nicht, so wolle er nicht regieren. Und darum hätte die FDP, die eben Entweder-Oder gesagt hätte, rausgeschmissen. So, Entweder-Oder bedeutet, Scholz will sich nicht entscheiden müssen zwischen, gehe ich an den Sozialstaat, oder finanziere ich die Ukraine? Entweder mehr Geld für den Klimaschutz oder mehr Geld für den Sozialstaat. Also er wolle dieses Gegeneinander nicht der wichtigen Themen, sondern er wolle sie alle gemeinsam gleichermaßen gut behandeln und auch gleichermaßen gut mit Geld ausstatten. Auf den ersten Blick wirkt das total toll, weil da wird keine gesellschaftliche Gruppe gegeneinander ausgespielt, da wird kein Thema gegeneinander ausgespielt.
Das finde nicht mal ich toll.
Moment, aber der Hintergrund ist natürlich das Framing. Als würde der Sozialstaat kaputt gehen, wenn man mal guckt, ob er wirklich die Bedürftigen trifft, begünstigt. Als würde der Klimaschutz kaputt gehen, wenn man sagt, oh, lass mal 3 Jahre noch mehr Luft bei bestimmten Fragen. Als würde die Ukraine sofort verlieren, wenn wir nicht noch mal unsere Hilfe verzehnfachen.
Na ja, gut.
Also er hat einen Popanz aufgebaut und an diesem Popanz hat er die Regierung scheitern
lassen.
Aber
das ist doch jetzt Unsinn, Herr Blume. Warum muss ich Ihnen das jetzt sagen? Das verstehe ich nicht. Natürlich können Sie halt jeden Euro nur einmal ausgeben. Das war ja die Idee der Schuldenbremse, dass man eben die Politik dazu zwingt, Prioritäten zu setzen und zu sagen, das Geld, was wir hier ausgeben, können wir dort nicht ausgeben. Und dass die Idee, ich will mich nicht entscheiden zwischen, sondern ich will immer sowohl als auch, vielleicht sozusagen für eine nachhaltige Politik gar nicht richtig ist. Das war die Idee der Schuldenbremse, deshalb hat man sie gemacht. Ich halte das übrigens für falsch, viele Ökonomen halten das auch für falsch, das wissen sie. Nein, jetzt, hey. Und viele Ökonomen sagen, Deutschland macht einen riesen Fehler schon in der Vergangenheit und auch jetzt nicht mehr Schulden aufzunehmen. Aber trotzdem ist das ja eine Haltung, die man haben kann und die jetzt bei uns ja immerhin ins Grundgesetz geschafft hat. Deshalb ist es, das sollte man mal sagen, das steht bei uns im Grundgesetz.
Die Schulden,
deshalb ist die Haltung von Scholz eigentlich die echt erklärungsbedürftig ist, zu sagen, ich will mich eben nicht entscheiden, sondern ich will alles haben. Das sagt er. Und Lindner sagt, sorry Leute, so war das aber nicht gedacht, wir müssen uns entscheiden. Intellektuell würde ich jetzt sagen, Lindners Argument klingt irgendwie überzeugender.
Naja, vor allen Dingen deshalb, weil, und ich bin überrascht, dass Sie das sagen, aber es ist so, ja, Lindners Punkt ist in sich schlüssiger, weil er ja sagt, Moment mal, das Problem bei Olaf Scholz, beim Bundeskanzler, liegt in der Prämisse. Er sagt, wenn der Sozialstaat einen Euro verliert, geht er kaputt. Also können wir auf gar keinen Fall an den Sozialstaat gehen und dürfen den also nicht gegen was anderes ausspielen. In dieser Prämisse liegt das Problem. Der Sozialstaat würde nicht kaputt gehen, wenn man das Bürgergeld um 20 Euro kürzt. Der Sozialstaat würde nicht kaputt gehen, wenn man sagt, wir hätten gerne eine umfassende Bedürftigkeitsprüfung, bevor wir bestimmte Teile der Renten, der Sonderrenten, der Spezialrenten, wie Rente mit 63, auszahlen. Da könnte man viel Geld sparen, wenn man nur auf Bedürftigkeit abheben würde, was der Sozialstaat aber immer weniger tut. Indem er das gar nicht mehr zulässt als Debatte, sondern framed der Bundeskanzler, die ganze SPD, wenn ihr einen Euro wegnehmt vom Sozialstaat, dann macht ihr die Demokratie kaputt. Hat er sich in eine Position manövriert, wo Sie zu Recht sagen, naja gut, der will halt alles haben, aber alles gibt's halt nicht mehr. Und im Prinzip ist seine Position viel schwerer zu verteidigen, wenn man es nüchtern betrachtet, als die von Christian Lindner, der halt sagte, lass uns mal wirklich in die Bücher gucken, es ist jetzt Zeit.
Nur damit jetzt nicht die Leute denken, wir sind uns hier plötzlich in allem einig, lieber Kollege Blome, ich finde, dass die Schuldenbremse an sich falsch ist. Ich bin so wie viele Ökonomen, die aus ökonomischer Sicht dieser Meinung sind, ich bin es eher aus politischer Sicht der Meinung, dass man natürlich Schulden aufnehmen können muss, um in so einer Situation politisch handlungsfähig zu bleiben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube natürlich, dass diese Milliarden, die wir für den Ukraine-Krieg ausgeben, vollkommen rausgeschmissenes Geld sind. Ich meine, wir sind jetzt annähernd bei 30 Milliarden. Das ist eine Summe. Wenn wir die jetzt sozusagen im Haushalt noch hätten, dann hätte diese Bundesregierung einfach weitermachen können. Also man muss auch sagen, diese Regierung ist sozusagen ein Kriegsopfer, ganz klar. Und was fast tragisch ist, ist, dass jetzt Trump gewählt wurde, der ja vermutlich diesen Krieg relativ schnell beenden wird, dass aber diese Bundesregierung nicht so lange durchgehalten hat, bis Trump sozusagen ihr diesen Krieg vom Konto genommen hat.
Naja, die Bundesregierung hat, glaube ich, ganz viele Probleme gehabt. Und das war sicherlich eines. Der innere Vertrauensverlust war ein anderes. Das handwerkliche Chaos, das sie angerichtet haben, die Niggeligkeiten, haben das Vertrauen der Bürger zerstört. Und ja, kann sein, dass Donald Trump natürlich auf Kosten der geschundenen Ukraine diesen Krieg beendet. Das heißt aber nicht, dass Deutschland weniger für Verteidigung ausgeben kann. Im Gegenteil, man wird ja mehr ausgeben. Trump wird teuer für uns, wissen wir doch schon jetzt schon. Auch darunter ist diese Regierung jetzt in die Knie gegangen. Und es hätte nicht sein müssen, da hat Robert Habeck schon recht, es hätte nicht sein müssen. Man hätte Mittel und Wege finden können, diese Regierung zu retten. Und trotzdem glaube ich, dass eine Regierung so fertig war wie diese, an irgendetwas jetzt auch scheitern musste. Und dann ist es auch okay so, dass sie gescheitert sind. Sie haben es probiert, ist gar keine Frage. Sie haben der Aufgabe nicht genügt, zumindest am Ende nicht mehr. Auch okay, dann gibt es jetzt eben eine neue Regierung.
Diese Leute sind doch gewählt worden, um das Land irgendwie so zu führen, ja? Keine Ahnung. Und als die große Krise in der Ukraine war und mit der Energie und so, haben doch auch alle Leute gesagt, ja, das haben die doch gar nicht so schlecht gemacht und hier sind nicht die Lichter ausgegangen, Heizung ist warm geblieben im Winter und so.
Stimmt.
Hat doch funktioniert.
Stimmt.
So, jetzt ist mit der Wahl von Trump die nächste internationale Großkrise eingetreten. So wurde uns das jedenfalls verkauft. Ja, alle sagen, es geht um alles, das Ende der Demokratie, das Ende des Westens, regelbasierte Weltordnung, bla 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 bla. Das ist jetzt ja eingetreten. Wenn das alles so schlimm ist mit Trump, warum haben die dann jetzt nicht nochmal irgendwie gesagt, Leute, pass mal auf, jetzt nochmal einmal Kinnriemen enger schnallen und weitermachen und über unsere kleinen Nickeligkeiten hinwegkommen. Alle Leute, mit denen ich gestern Abend geredet habe, und das sind nicht alles Politexperten, Journalisten wie Sie, sondern ganz normale Leute, die haben zu mir gesagt, wir finden es unmöglich, dass diese Regierung jetzt nicht weitermacht, wo in Washington der Irre wieder an der Macht ist.
Sie meinen, das sind nicht alles Politfüchse wie ich?
Mann, jetzt hör doch mal auf, jetzt hör mal ernst.
Ja.
In den Zeitungen steht alle Kommentare, nein, es ist wichtig nochmal auch, dass man das klar macht, alle Kommentatoren sind so wie Sie der Meinung, ein Glück, dass das endlich vorbei ist. Mein inneres Gefühl ist, jetzt hättet ihr noch länger durchhalten müssen.
Beides stimmt. Augstein, beides stimmt. Natürlich hätten die sich jetzt zusammenraufen müssen und eine ganze Reihe von Mitgliedern der Bundesregierung hatten ja, wenn man so will, auf paradoxe Weise auf den Trump-Sieg dann gehofft, als er eingetreten war, dass er sowas wie ein Weckruf sein könnte. Aber man hätte sich eben grundsätzlich auf etwas bestimmte Dinge einigen müssen und das hat diese Regierung nicht mehr hingekriegt und darum ist es richtig, dass sie aufhört. In diesem Zustand kann sie der Herausforderung, die sich ja stellt durch Trump, eben nicht gerecht werden. Also brauchen wir eine neue.
Aber was lernen wir daraus über unser politisches Personal? Wenn die nicht mal in dieser Situation in der Lage sind, über sozusagen ihre das Trennende was hinweg das Gemeinsame zu finden. Denn das, was sie trennt, das ist jetzt ja wichtig, das ist ja gar nicht so unsinnig. Das sind ja echte Probleme. Ich verstehe den Konflikt schon, den es da gibt. Der ist irgendwie real. Der liegt jetzt nicht an den Eitelkeiten dieser Figuren, sondern an unterschiedlichen Sichtweisen. Das ist aber eigentlich in der Demokratie auch okay.
Ja.
Aber wenn man nicht mal in so einer Krisenlage wie jetzt dann in der Lage ist, das Gemeinsame zu finden, dann würde ich sagen, ist unser System doch ganz schön am Arsch.
Das glaube ich nicht. Weil vor diesem großen Kompromiss, wo dann alle was Grundsätzliches von ihren grundsätzlichen Überzeugungen abtreten müssten, was schmerzhaft groß ist, kann man in der Demokratie ja gucken gehen durch eine Wahl, gibt es eine Mehrheit für eine Richtung? Also findet sich eine Mehrheit in der Bevölkerung, die sagt, nee, wir hätten es jetzt gerne so, wie der Olaf Scholz es gesagt hat, mehr Schulden. Oder findet sich bei der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit, die sagt, nee, im Prinzip hatte der Lindner schon recht, wir machen es jetzt ohne Schulden.
Das kann bei uns nicht funktionieren, das wissen Sie. Das ist ja genau mein Punkt, denn die nächste Wahl wird so enden, dass vermutlich Herr Merz Bundeskanzler ist, was wirklich für mich eine absolute Horrorvorstellung ist, weil es sicherlich einer der gruseligsten Politiker nach Sarah Wagenknecht, die mir überhaupt einfallen. Und er wird Koalitionspartner brauchen. Wen wird er denn da nehmen? Mit der FDP wird das nicht reichen. Vermutlich wird es eine Neuauflage der Großen Koalition geben. Und das ist doch dann total irre, weil dann sitzt eine SPD, die jetzt gerade wegen der Schuldenbremse den Laden hat platzen lassen, mit einem CDU-Kanzler zusammen, der dann was sagen wird bei der Schuldenbremse? Ja klar, logisch, hebe ich auf und wir nehmen ganz viel Kredite auf. Glauben Sie doch selber nicht.
Das war jetzt ein schönes Plädoyer gegen eine weitere große Koalition, die übrigens keine große Koalition wäre, sondern eine Mika-Kleine aus CDU und SPD beziehungsweise den Resten der deutschen Sozialdemokratie, ohne Olaf Scholz, by the way. Vielleicht reicht es für die FDP, das glaube ich jetzt irgendwie auch nicht, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vielleicht sind die Grünen soweit zu sagen, doch, das macht einen bürgerlichen Sinn. Es zu versuchen und vor allen Dingen eine Sozialstaatsreform, die kriegen Sie doch nicht mit der SPD, die kriegen Sie vielleicht mit den Grünen. Wenn Friedrich Merz der Meinung ist, das wichtigste Problem, was Deutschland hat, ist den Klimaschutz in die Tonne zu rammen, dann sollte er sich die SPD als Partner suchen, weil das kriegt er mit den Grünen nicht. Aber ich bin nicht sicher, dass Friedrich Merz so bescheuert wäre zu glauben, der Klimaschutz ist das Problem Deutschlands.
Okay, Sie halten es für möglich, lieber Blome, dass die CDU und die Grünen zusammen irgendwie so eine Art bürgerlich-konservativ-ökologische Konsensmehrheit bekommen und dieses Land wieder so zentrieren, dass es sozusagen eben nicht so zerfällt, wie wir es im Moment gesehen haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Trennlinie, die es hier gibt in diesem Land, die ist noch nicht so scharf wie in Amerika, aber sie wird härter und schärfer und der Bruch dieser Koalition ist so eine Art Vorbote dafür, dass dieses Land immer weniger regierbar wird. Und das ist echt schlecht für die Zukunft Deutschlands und auch Europas.
Dem widerspreche ich. Ganz grundsätzlich und vor allen Dingen auch in der Prognose. Denn Sie sehen doch, dass die CDU-CSU gestärkt wird durch diese Krise. Deren Werte gehen gerade hoch. Nicht die Werte von Bündnis Sarah Wagenknecht und AfD. Ich glaube übrigens, dass die AfD weiter fallen wird in Richtung 10%, weil es jetzt nur noch um Wirtschaft geht. Wachstum, Jobs, so richtig Butter- und Brot-Themen, wo die AfD exakt gar nichts beizutragen hat. Und auch noch nicht einmal als, wie soll man sagen, Treiber und Stachel im Fleisch agieren kann, weil sie da überhaupt gar keine Kompetenz zugemessen bekommt. Das heißt, wir erleben, dass eine Volkspartei, anders als in vielen europäischen Ländern, eine Volkspartei rechts der Mitte, der Gewinner dieser Krise ist. Das heißt, das stabilisiert unser System und wir werden erleben, dass, anders als bei der letzten Wahl, dieses Mal es wieder eine Zwei-Parteien-Regierung geben kann. Aller Voraussicht nach. Friedrich Merz wird sich aussuchen können, wie durch ein Wunder mit der FDP, gut, das glaube ich auch nicht, hatte ich schon gesagt, mit der SPD oder mit den Grünen, mit beiden wird es mutmaßlich reichen und mit jeweils einem. Und das bringt ihn in eine außerordentlich stabile Position.
In diesem Ausnahmefall würde ich sogar hoffen, lieber Kollege Blome, dass Ihre Prognose eintritt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, denn ich glaube, dass
Sie die Frage mit Friedrich der Ukraine... Merz den Sieg?
Nein, wirklich nicht. Aber ich wünsche mir einfach,
Könnten wir eine Fanfare haben, so Blechmusik ein bisschen, was Lautes?
Nein, ich wünsche mir nur, dass das Chaos endet. Und ich glaube aber, dass wenn Herr Merz sagt, wir müssen weiter Milliarden in die Ukraine pumpen, dann wird allein an dieser Frage sich ein öffentlicher Widerstand entzünden und das wird dann AfD und BSW auch nach oben bringen. Denn das ist rausgeschmissenes Geld und das werden die Leute nicht mitmachen, wenn sie merken, dass die Kohle echt knapp wird.
Ich glaube nicht, dass Sie in Westdeutschland eine Wahl über den Ukraine-Krieg entscheiden können. Das können Sie in Ostdeutschland schon deutlich mehr, haben wir ja gesehen bei manchen Landtagswahlen, aber nicht in Westdeutschland. Nee, die Frage wird sein, was wird eigentlich aus der FDP? Ist das jetzt das Ende der FDP oder ihre Wiederauferstehung als Klientelpartei, die sie ja immer war? Und das ist ja auch fair enough, da muss man überhaupt keine Manschetten haben. Also Christian Lindner, der ja immer den Laden geführt hat, ein bisschen wie ein Startup und so cool und hip war. Und das hat eine Zeit lang auch echt funktioniert. Das ist aber an sein Ende gekommen, in dem Augenblick, wo er wirklich hart regieren musste und es eben nicht nur mit so hippen Gesten mehr geht. Und es wird spannend sein zu sehen, wie Christian Lindner versucht, diese Kurve zurück ins Bürgerliche zu nehmen, die er offenkundig ja schon angetreten hat, als er heute nämlich sagte, also am Tag nach dem Bruch, es ging ja auch um die politische Kultur und das sei ihm wichtig und da werde er nicht dran teilnehmen an so einer Schlammschlacht, es ging ja auch um den Stil in der Öffentlichkeit. Also sagt der Mann, der wirklich auch ordentlich selber geholzt hat, der auch seine Partner ganz schön genervt hat, öffentlich, weil er gemerkt hat, dass das für ihn gefährlich wird. An der Kanzel von 5% können sie eben mit den Bürgerlichen in ihrer eigenen Partei nicht mehr spielen. Und by the way, er hat auch noch vergessen, dass er sozialliberalen Flügel noch drin hat. Nicht mehr groß, aber immerhin noch groß genug. Und darum hat er einen Minister verloren, den Minister Wissing, der in Rheinland-Pfalz so eine Koalition mit der SPD und den Grünen erfolgreich übrigens bestritten hatte. Und der ist jetzt gegangen, weil er keinen Bock mehr auf Lindner hat.
Also ohne die FDP würde mir was fehlen.
Mir auch. Ich frage mich nur im Moment, was eigentlich? Tschüss, Blume.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.